So baut Brandenburg. Ich bin Bettina Dessol, gebürtige Brandenburgerin, und mein Herz schlägt fürs Bauen. In meinem Podcast Stadtland Bauen Brandenburg geht es um das Leben in Stadt und Provinz zwischen Backstein und Plattenbau. Ich unterhalte mich mit den Menschen, die ihre Region gestalten. Von innovativen Unternehmen über Netzwerke hin zu engagierten Initiativen und spannenden Konzepten. Meine Gäste reden über Regionalentwicklung, Infrastruktur, über Bauen, Wohnen und die Schönheit einer Region und darüber, was sie ausmacht und wer sie belebt und entwickelt. Die Brandenburger und Brandenburgerinnen. Der Podcast aus der Region für die Region. Also hört rein und entdeckt mit mir Brandenburg, damit aus Oh Gott, ein Oha wird. Viel Spaß. Mit meiner heutigen Folge ist wieder einmal ein Schritt zurück, tatsächlich in meine Kindheit oder Jugend werde ich gehen. Und dann gehen da so Begriffe mit wie Schwedlerkuppel, Paradum, Lokzirkus. Also alles ziemlich viele und wilde Begriffe, die ein zu Stefan Strunk bringen oder mich zu Stefan Strunk bringen, und zwar nach Berlin in dem Fall. Stefan Strunk, du bist Niederlassungsleiter der Glas GmbH Bauunternehmung.
Vorsichtig. Glas Ingenieurbau Leipzig.
Glas, genau. Aber unter dem Dach der Glas GmbH Bauunternehmung. Aber das kannst du vielleicht einfach nochmal kurz klären, weil eine Unternehmensstruktur hat ja auch immer so seine eigenen Wege und Geheimnisse. Also das willkommen, stimmt. Stefan Strunk
in meinem Podcast. Hallo, Tina, danke, dass ich bei dir sein darf. So, genau, also die Glasbauunternehmung ist ein familiengeführtes Bauunternehmen in dritter Generation mittlerweile, schon seit über 75 Jahren. Und der hat vor über 30 Jahren die Glas Ingenieurbau Leipzig gegründet. Und in der Historie ist die Glas Ingenieurbau Leipzig ein Betrieb aus DDR-Zeiten, nämlich die Ingenieurbau Leipzig. Und die Familie, also damals seinerzeit der Dieter Glas, hat das Unternehmen gekauft und hat gesagt, nein, er möchte die gesamte Belegschaft alles behalten, der Name ist bekannt, und hat praktisch nur den Familiennamen vorgesetzt. Und daher gibt es die Glas Ingenieurbau Leipzig GmbH, und die Niederlassung Berlin ist eine 100%ige Niederlassung zur Glas Ingenieurbau Leipzig. Und ich selber bin hier der Niederlassungsleiter und verantwortlich für die Bereiche hier in Berlin, ganz genau.
Und von Berlin aus ist ja Potsdam nicht weit. Und
nein.
Damit landen wir, und ich habe es schon gesagt, beim Lokzirkus. Und jetzt muss ich mal eine kleine persönliche Anekdote eben einfügen hier. Mhm. Und zwar kommen wir nämlich dahin, dass dieser Lokzirkus dann irgendwann nicht nur mit Loks zu tun hatte, sondern eben auch noch mit Autodrehkahn. Und ich habe da in meiner 8., 9., 10. Klasse als junge Schülerin in diesem Werk gearbeitet und wahrscheinlich an Teilen für Autodrehkran irgendwie mit rumgeschraubt, und zwar am Karl-Marx-Werk. Aber dazu kommen wir nämlich später nochmal. Ja. Also kannst du einen kurzen historischen Abriss dieses Gebäudes geben, was heute der Paradom ist? So genau. Ist der Name früher im Volksmund Lokzirkus.
Absolut.
Karl-Marx-Werk, genau. Und heute Sitz vom Hauptzollamt.
Heute Sitz vom Hauptzollamt Potsdam, ganz genau. Genau, also man kennt tatsächlich den Begriff Lokzirkus, der ist, glaube ich, so in den Breiten der Gesellschaft so bekannt, wenn man so rumfragt. Gebaut wurde das Gebäude, das heutige Industriedenkmal, 1898 bis 99 von der Firma Ohrenstein und Kopter und gehörte zum Werk Drewitz dazu, um Lokomotiven herzustellen tatsächlich. So, und später wurde das dann praktisch, ja, wie du ja schon gerade berichtet hast, zu DDR-Zeiten ja dann praktisch übernommen als Unternehmen, was auch Lokomotiven herstellte am Anfang und später Autodrehkrane. Ne? Dann stand es eine ganze Weile lang leer, viele Jahre. Wenn ich mich recht erinnere, hat das Studio Babelsberg dort auch noch Teile von tatsächlich Blockbustern drin gedreht. Und hat das genutzt, und aber zunehmend verfiel es immer mehr. Ne? Es hatte dann schon so ein bisschen auch eine Anmutung wie Beelitz Heilstätten. Ja, ne?
Lost Place.
Die Natur, genau, so ein Lost Place. Die Natur holte sich dann relativ schnell ihren Lebensraum zurück, was ja auch teilweise sehr bizarr anmutet und irgendwie natürlich auch Leute anlockte, die dort Art-Künstler halt oder eben halt auch Graffiti-Sprayer, die sich da drin dann breit machten, tatsächlich so ein oder anderes Graffiti, da komme ich nachher nochmal zu, hatte tatsächlich auch die untere Denkmalschutzbehörde nachher im Auge, in der Historie gesehen nachher, wo man dann sagte, naja, ist das erhaltenswert, ne? Weil da waren dann auch schöne Graffitis dabei. Genau, so. Und irgendwann, ich glaube, dann war es schon 2020 oder früher eigentlich schon, gab es jemand mal mit einer Vision für dieses Gebäude.
Und das heißt, 2020 seid ihr als Glasbau da auch mit eingestiegen?
Nee, ein Jahr später erst.
Ein Jahr später.
Genau, also okay. Ich hörte 2020 das erste Mal davon, sprach seinerzeit mit dem Architekturbüro darüber. Da gab es noch eine andere Idee und Konstellation, wie man an dieses Gebäude rangehen will. Tatsächlich 2021 begann alles in diesem Gebäude.
Dann gehen wir doch mal zurück zu diesem, also du hast ja schon erzählt, die Natur holt sich ihr Recht zurück, Graffiti und so weiter. Wir haben ja da schon sehr markantes Industriedenkmal zu stehen, allein von der Grundform. Also wir, auch der Begriff des Paradoms ist ja nicht grundlos gewählt.
Nein.
Und diese berühmte, ja, wie ich mal sage, Schwedler Kuppel.
Ja.
Einfach erklärt. Ich weiß, dahinter steckt ein Name hinter Herrn Schwedler, ne?
Genau.
Ingenieur, ein preußischer, soweit ich weiß. Oder?
Ja.
Und was ist die Schwedler Kuppel?
Die Schwedler Kuppel ist ein freitragendes Stahlskelett, im Prinzip als überspannende, also in dem Fall tatsächlich überspannt sie 48 Meter im Durchmesser, einen Innenraum und schafft dadurch natürlich gerade für so eine Ansprüche damals, als man dann Lokomotiven da drin gebaut hat, einen sehr luftigen Raum, sehr viel Platz und liegt ja nur an wenigen Punkten auf. Ja, also die trägt sich im Prinzip ja nur über ihr Skelett an den jeweiligen Eckpunkten.
Sechs Eckpunkte.
Genau, und das sind praktisch die Auflager und schwebt dann frei.
Mhm.
Das macht es aus und das ist eine der ganz wenigen noch erhaltenen Kuppeln, die es gibt. Und insofern war es natürlich wert, diese Kuppel zu erhalten.
Wann gab es eigentlich diesen Titel Industriedenkmal? Weißt du das auch? Oder
das weiß ich tatsächlich nicht.
Okay.
Nein.
Gut,
wann das eingestuft wurde.
Ja, okay.
Wann das genau als Industriedenkmal eingestuft wurde, weiß ich gar nicht.
Aber das ist ja noch schon mal eine, wahrscheinlich Wohl oder Weh, aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch mal, noch mal drauf zu sprechen, aber immerhin erhaltenswürdig. Also,
absolut,
ja, und
genau.
So, und du hast 2020 zum ersten Mal davon gehört. Wann hast du es zum ersten Mal gesehen?
Frühjahr 2021. Jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, es war März 2021 oder vielleicht sogar Februar. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich sprach mit dem einen der Investoren und mit dem Architekturbüro und die hatten eine Idee und sagten, Mensch, guckt es euch einfach mal an. Seinerzeit, das war aber alles noch vor der Ausschreibung, bevor das Ganze dann auch auf den Markt ging im Wettbewerb. Und dann fuhr ich mit einem Kollegen dorthin und wir sahen praktisch diese Brache, diese alte Industriebrache dort und kamen ins Gebäude. Alles war ziemlich verfallen, die ganzen Sheddach-Konstruktionen waren eingefallen.
Auch nochmal kurz sagen, was ein Sheddach ist? Für
ja, das sind sogenannte Zahndächer, genau. Das gibt ja, das Gebäude hat ja diesen großen Innenring. Was getragen, also überspannt wird von der Kuppel und hat zwei Außenringe, ja, die jeweils mit einer Sheddach-Konstruktion abschließen, so sehr markant praktisch diese zahnförmigen gestalteten Dächer. Ne? Und davon gab es nicht mehr viel. Innen drin war das ziemlich skurril, man kam rein und eigentlich war alles schon ziemlich einsturzgefährdet. Es war auch abgesperrt, man durfte eigentlich gar nicht mehr rein. Und man brauchte ziemlich viel Fantasie, um sich vorzustellen, was dahinter ein Architekt und was sich diese Investorengemeinschaft, die ja als Bauherr fungierte, eigentlich dabei gedacht hat und was der Wunsch war. Ne? Aber ich ging raus aus dem Gebäude und habe gesagt, wow, du kriegst nicht allzu oft so eine Chance, aus so einem historischen Gebäude, was leider jetzt ja sehr verfallen da vor einem lag, wieder ein lebendiges Gebäude zu machen. Ja? Auch in seiner ganzen Architektur aber auch so erhalten bleiben soll und trotzdem modern und anspruchsvoll wirken soll. Ne? Und das hat mich von vornherein inspiriert, begeistert, mein Kollege auch. Und dann haben wir uns Stück für Stück in Abstimmung mit allen Beteiligten an so einen Auftrag herangerobbt, wie es eben halt immer manchmal so ist. Ne? Kommen natürlich auch wirtschaftliche Gesichtspunkte dazu. Man hat einen Wettbewerb. Am Ende aller Tage war es dann aber sicherlich so, das Konzept, der Preis und alles im Gesamten, was ausschlaggebend für uns war. Und wir kamen Ende 2021 zum Auftrag.
Okay. Und Nutzung und Nutzer waren von Anfang an klar, als ihr auch eingestiegen seid.
Genau. Nutzer war von Anfang an klar. Die Bauherrengemeinschaft hatte erste Gespräche damals schon gemacht mit dem Zollamt Brandenburg und hatte die als Mieter gewonnen und hat danach dann auch erst beschlossen, jetzt legen wir los.
Das heißt, von Lok über Kran zu Büro.
Tatsächlich, ja.
Allein das ist ja schon mal ein völlig anderes Konzept.
Absolut,
als,
genau.
Als das, also wir fahren jetzt nicht mehr mit der Lok ins Büro, sondern also wesentlich kleinteiliger in der rauen Konzeption.
Absolut,
und,
ja.
Ja.
Tolle Idee, was die Architekten hatten, da ein Bürogebäude zu machen. Im Gewand des alten Gemäuers, muss man sagen. Ne? Mhm. Denn das war die Hauptaufgabe, dass dieses alte Gemäuer saniert wird. In Teilen wurde es zurückgebaut. Und dann sollten da drin praktisch innerhalb dieser alten Gemäuer ein neues Gebäude entstehen. In dem Sinne ein Funktions- und Bürogebäude für den Zoll, der dort alle Abteilungen unter einem Dach unterbringen wollte und auch jetzt gemacht hat.
Mhm.
Genau.
Und jetzt komme ich auch nochmal zurück, weil ich habe ja schon mal einen Teil von dir gehört, als du dieses Projekt an anderer Stelle vorgestellt hast.
Ja.
Und mir ist ein Begriff oder ein Satz hängen geblieben, wo du sagtest, ja, wir haben dieses Gebäude hochgehoben. Ach dich, Moment mal. Also wir reden über einen wahnsinnigen Durchmesser.
Mhm.
Wir reden über etwas, was, glaube ich, groß und schwer ist, was wahrscheinlich auch nicht mehr so stabil ist.
Mhm.
Wie muss ich mir vorstellen, dass ihr ein Gebäude hochhebt?
Naja, jetzt muss ich ganz kurz eine kleine Rolle rückwärts machen. Nicht hochgehoben. Mhm. Dieses Gebäude war nachher völlig freistehend, nur noch auf Stelzen. Wir haben im Prinzip dem Gebäude die komplette Gründung entzogen.
Mhm.
Und damit schwebte dieses Gebäude auf einer recht filigranen Konstruktion, nämlich als allererstes wurde das Gebäude entkernt. Es wurde zurückgebaut, es wurde praktisch so weit Abriss gemacht, immer mit der Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde und. Die Steine wurden kartiert, die wurden sortiert, die wurden auch wieder aufgearbeitet. Kein Stein ging verloren, insofern er erhaltenswert war. Und dann stand praktisch nachher nur noch die Silhouette, ne? Und die Schwedlerkuppel, die drin war. Und dann hat man gesagt, okay, die Idee des Architekten war, okay, noch ein Geschoss praktisch unter das Gebäude zu schaffen, um mehr vermietbaren Raum natürlich auch für den Zoll zu schaffen. Und dann hat man gesagt, okay, wie macht man das? Ein Gebäude nur vor die Wände setzen, geht auch Raum verloren. Wäre schade irgendwie, dass man das Gemäuer nicht so mit integrieren kann in die Innenarchitektur. Und irgendwann war die Idee geboren, tatsächlich von einem renommierten Tragwerksplanungsbüro für Tiefbau und Spezialstatik für Gründung. Und dann sagt die, naja, wir können gucken, ob wir links und rechts der Außenwände und der Innenwände praktisch sogenannte Pfähle einbringen und auf diesen Pfählen Streichbalken betonieren. Man muss sich das vorstellen, jetzt hat man so eine Wand und links und rechts bringt man Pfähle ein. Auf diesen Pfählen betoniert man einen Balken, Meter mal einen Meter. Dieser Balken wird ganz, ganz dicht verzahnt im Mauerwerk mit integriert und wird dann durchgespannt. Das heißt, ich spanne eigentlich die Wand im unteren Bereich ein über diese beiden Balken, so wie zwei Backen wirken diese beiden Balken, und spanne das Mauerwerk darunter ein. Und das mache ich einmal komplett. Das waren also Hunderte, Tausende von Fehlen im Innen- und Außenbereich, immer links und rechts der Wand, Kilometer von Streichbalken sozusagen. Und dann kommt eigentlich der spannende Moment. Alles ist vorbereitet und jetzt fängt man an, Stück für Stück in Abschnitten dem alten Gemäuer seine Gründung zu entziehen. Ne? Den Boden Stück für Stück auszunehmen, auszukoffern. Und dann hofft man natürlich auch ein Stück weit, auch wenn man als Ingenieur sagt, okay, sehr vieles berechnet. Es gibt ja doch immer noch die Unbekannte, auch bei uns, ne? Und bleibt alles so erhalten, wie man sich das will, nämlich nicht, dass das Mauerwerk nach unten hin dann durchfällt sozusagen. Ja.
Da kam das große Durchatmen, höre ich raus.
Es kam das große Durchatmen tatsächlich, ja. Und dann stand da ein sehr imposantes Gebäude, praktisch nur noch auf diesen Balken. Und das, man kann jetzt sagen, es schwebte im Prinzip. Ne? Mhm. Und insofern haben wir es nicht klassisch angehoben, ja, wie man damals den Kaisersaal angehoben hat und verschoben hat.
Genau, aber dieses Bild, was du mir mitgegeben hast, das
genau.
Also, ich konnte es nachvollziehen und ein Stück weit.
Naja, man konnte, es war ja dann, als dann die neue Gründungstiefe ausgehoben war, konnte man drunter durchfahren mit LKWs. Also es war dann schon sehr beeindruckend, was Ingenieurskunst auch kann. Ne? Mhm.
War das eine neue Idee oder ist es etwas, was schon so mal durchgeführt wurde?
Nein, das ist
wurde?
Tatsächlich ein erprobtes Verfahren, um Giebel und sonstiges abzufangen. Mhm. Ich selber habe es in einem derartigen Umfang, dass man gesamtes Gebäude praktisch so stellt, noch nicht erlebt. Mhm. Also das ist schon, das hat man glaube ich auch nicht allzu häufig. Ansonsten ist es ein Verfahren, um Giebel abzufangen tatsächlich, wenn man zum Beispiel Nachbarbebauung oder wenn eben halt aus irgendwelchen anderen Gründen das notwendig wird, um eine Gründung neu zu machen, kann ja auch sein, gab eine Gründungsthematik, wo mal was kaputt gegangen ist.
Und also die Dimension. Neu, ja,
die Dimension, der Umfang, das Ganze an so einem historischen Gebäude, auch immer mit dem Blick, dass natürlich viele Augen auf eingerichtet sind. So, und diese Fehler hat seinerzeit, da will ich mich gar nicht mit fremden Federn schmücken, das hat die Spezialtarifbaufirma Keller eingebracht im Auftrag des Bauherrn und wir haben ab dem Streichbalken übernommen. Also wir haben den Streichbalken raufbetoniert nachher und dann begann unsere Arbeit seinerzeit.
Mhm. Gut, dass so ein Projekt nicht nur durch einen entsteht. Und wir, also
nee, das ist ja das Know-how, hat man ja seltenst im eigenen Hause. Gerade wenn so ein Spezialtiefbau notwendig ist, sind es ja oft dann auch Firmen, die auf diesen Gebieten erprobt sind und erfahren sind. Und die Firma Keller ist da sehr erfahren und kann das in diesen Größenordnungen auch, ne?
Und dann gab es ja noch so dieses Bild oder den Begriff des Haus im Haus. Ne? Ihr habt ja damit dann auch nochmal Ebenen geschaffen. Ne? Also
genau.
Bloß, so. Und die reden ja über eine Mitarbeiterzahl von über 540 Mitarbeitenden dort. Da ist wahnsinnig viel Fläche entstanden.
Ja. Und das war ja das Ziel, halt Fläche zu schaffen. Deswegen wurde auch lange überlegt, wie kann man mehr Fläche schaffen. Von ersten Ideen, dass das Gebäude praktisch wirklich innen drin komplett neu gebaut wird, nur die Fassade integriert wird, bis hin eben, dass man sagte, wir schaffen eigentlich ein neues Untergeschoss, neue Gründung unter dem bestehenden Mauerwerk, schaffen nochmal so Fläche, was sich natürlich über diese Größe des Bauvorhabens oder dieses gesamten Objektes schon rentiert. Ne? Mhm. Und spannend ist auch, dass wir mit der Grundwasserthematik zu tun hatten und auch dort alle Projektbeteiligten lange, lange überlegt haben, wie können wir praktisch Wasserhaltungsmaßnahmen von der oberen bis zur unteren Wasserbehörde und so weiter und so fort, bis es nachher auch Einleitgenehmigung, bis es ein Konzept dafür gab. Da ist wirklich auch viel, viel Fleiß und Mühe und Arbeit notwendig gewesen, um das nachher auch so gedanklich abzuschließen, dass wir überhaupt richtig bauen konnten. Ne? So, und
Und dann haben wir ja die Denkmalthematik noch mit drin.
Und dann kommt noch die Denkmalthematik. Das ist immer so, genau. Es gab ganz regelmäßige Abstimmungen mit der unteren Denkmalschutzbehörde. Begehungen nicht immer mit unserer Beteiligung, weil das oft auch eben halt von der Bauherrseite, also von den Architekten, von den Planungsbüros natürlich mit betreut wird. Aber auch oft in Beteiligung der entsprechenden Firmen. Was ist jetzt wie? Welcher Stein darf noch wie, dann gibt's Musterflächen, ja, weil die Steine sollten, gerade die, die im Mauerwerk selbst noch Bestand hatten, mussten natürlich behutsam teilweise freigelegt werden, gereinigt werden, restauriert werden. Dafür kam eine Spezialfirma, die in unserem Auftrag gearbeitet hat, die sich auch mit den unteren Denkmalschutzbehörden in Potsdam gut auskannte, also auch da eine Verbindung hatte, um direkte Abstimmung auch umsetzen zu können und B, die sehr erfahren ist auf dem Gebiet. Und die hatten wir von vornherein als Partner gewonnen, die Firma K&R seinerzeit, und die sich dann dieser Aufgabe, dieser Herausforderung gestellt hat. Ne? Ja. Und ich sag mal, im Fazit kann man sagen, dass es natürlich auch eine logistische Meisterleistung ist. Ne? Wenn man muss sich vorstellen, ganz viele von diesen Ziegeln, das ist ja noch das alte Reichsformat, was dort vorgefunden wurde. Das gibt's ja so nicht. Das muss dann wieder hergestellt werden. Man musste mit der Ziegelindustrie sprechen. Wer kann das? Wienerberger, wer auch immer, stellt uns die praktisch wieder her, dass die auch in dieser Farbrange passen nachher. Mhm. Und das war der Denkmalschutzbehörde auch wichtig, dass man ganz behutsam.
Wie viel Anteil alt und neu ist? Weißt du das?
Also ich sag mal prozentual, es gibt ja auch neu geschaffene Wände, die dann so ein bisschen nach diesem alten Bestand ausgerichtet wurden. Also ich denke mal, dass 90%, vielleicht 85% von dem Altmauerwerk auch wieder verwendet wurden. Und auch dort wieder mit eingebaut wurden, und der Rest ist dann praktisch neu. Dazu, das wurde ganz behutsam, es wurde auch immer abgestimmt mit der Denkmalschutzbehörde, wo darf jetzt wie was sein. Und es sollte eben halt möglichst wenig, das war gar nicht Ziel, ne, diese Fassade wieder so komplett in irgendeinen Glanz zu bringen. Das sollte so auch so ein bisschen zeigen, welche Geschichte, welche Historie da schon drin steckt. Und ich glaube, das ist am Ende sehr gut gelungen, muss ich sagen.
Und gibt es jetzt noch irgendwo ein Graffiti?
Aus meiner Erinnerung nicht.
Nein. Du hattest ja vorhin gesagt,
ja, also das da schon. Ich kann dir mal ein Bild zeigen von einem Graffiti, was durchaus im Gespräch war, aber es ist dann nicht erhalten worden. Ja. Vielleicht gibt es mittlerweile neue, leider. Man weiß, es nicht.
Wer weiß. Und jetzt nochmal zwischen Dach und Geschoss. Man kann auch Dach betreten, natürlich nicht die Kuppel, ne? Soweit ich das weiß, ne?
Nee,
aber also nicht die Kuppel natürlich nicht, aber man kann, was ist das für ein Blick von da? Also wie nehme ich die Kuppel von also unten die, noch wahr?
Wunderbar, weil man hat ja diesen Raum unter der Kuppel ja auch als Begegnungsstätte geschaffen. Das ist auch ein in dem Sinne ein frei bewitterter Raum. Ja, also klimatisch, weil er ist nicht komplett geschlossen worden, die Kuppel später, sondern man hat nur praktisch die ersten Ringe der Kuppel überspannt und hat die anderen Ringe offen gelassen, um eben halt dieses Gefühl zu lassen, man ist praktisch in einem Außenbereich, aber trotzdem innerhalb des Gebäudes. Und hat innerhalb dieser Kuppel praktisch Freiflächen geschaffen, also Begegnungsflächen, und genau, und da bin ich gespannt, wenn ich es mal wieder sehe, wie es jetzt dann nachher auch in Nutzung aussieht, wenn da drin richtig gearbeitet wird und jetzt zu sommerlichen Zeiten auch genutzt wird.
Ja, da kann man schon eine gewisse Zeit auf die 540 Mitarbeiter.
Und ansonsten, glaube ich, spricht es ja für sich, also auch die Höhe des Gebäudes innerhalb dieses Industriegebietes da im Potsdam-Babelsberg Süd. Es sticht ja raus, es ist sehr, sehr markant. Und wenn man natürlich da steht, man kann bis zu einem gewissen Punkt, die Dächer selber sind nicht betretbar. Ja, es gibt so einen Umlauf innen drin, über den kann man aber nicht über den Horizont hinaus gucken. Ja, das sieht man dann praktisch nur noch von den Fenstern, die neu geschaffen wurden. Das ist, ja.
Nochmal einen kleinen Schritt zurück zur Baustellenrealität. Mhm. Also ich finde jetzt vom Zeitablauf, muss ich jetzt mal sagen, wenn ich so von anderen Baustellen was höre, auch eigentlich ganz angemessen, oder? Oder geht es dem, dem Ingenieur oder dem Planungsteam oder allen Ausführern immer zu langsam?
Manchmal ist es ja so, es gibt einen Zeithorizont, den sich alle Beteiligten vorstellen. Ja, klassisch über Bauablaufpläne definiert. Und dann kommen Schwierigkeiten hinzu, die keiner absehen kann. Ja, und auch hier in dem Gebäude kamen dann doch immer mehr auch mal Schwierigkeiten dazu, wo alle Beteiligten gefordert waren, dafür Lösungen zu finden, ohne dass einzelne Beteiligte was dafür konnten. Das ist manchmal eben halt so, dass man dann darauf eben halt auf diese Dynamik reagieren muss. Insofern, sag ich mal, muss man manchmal auch Ablaufpläne wieder neu definieren, optimieren. Das ist an so einem umfangreichen Objekt wie das Paradom. Ja, gerade wenn man von Bauen im Bestand spricht, muss man auch sagen, man kann nicht alle Wahrscheinlichkeiten erfassen. Das ist einfach nicht möglich. Und auch hier war es so, man musste nachher doch gewisse Dinge nochmal nachjustieren. Aber das, glaube ich, ist in Summe gut gelungen. Mhm.
Wo war es besonders aufwendig am Gebäude? Und was man heute vielleicht auch gar nicht mehr sieht, leider.
Wo war es besonders aufwendig? Ja, eigentlich kann man da gar nicht irgendwas einzeln herausheben, weil wirklich jeder Abschnitt für sich, also schon allein der Rückbau in diesem doch schon sehr maroden Gebäude war für sich schon sehr schwierig. Ne? Die alten Schettdachkonstruktionen teilweise auch, also so, dass man es auch gefahrenfrei für Leib und Leben hinkriegt. Ne? Dann mussten alle Mauerwerksbereiche mussten ja abgefangen werden, weil für sich selber standen die teilweise nicht mehr. Ne? Aber wenn ich etwas herausheben kann und darf, dann ist es tatsächlich nachher die Schwedlerkuppe als solche auf ihren alten Auflagepunkten. Das war, glaube ich, für alle nochmal eine Herausforderung. Die Schwedlerkuppe selber wurde ja auch abgefangen durch eine aufwendige Auffangkonstruktion oder Abfangkonstruktion, wo die Ingenieure auch lange dran gerechnet haben, wie es jetzt nachher funktioniert. Und genau, man hat ihnen praktisch das Auflager entzogen, weil die mussten restauriert werden, die Auflager. So. Okay. Und so war die Schwedlerkuppe selber nachher auch eigentlich nicht mehr auf dem Gebäude aufgelagert, sondern nur noch über Stützen, sage ich mal.
Okay. Also irgendwie doppelt schwebend.
Doppelt schwebend. Naja, das Gebäude selber war ja dann schon wieder neu gegründet. Ja. Ne? Das ist ja, ja dann im Prinzip hat man ja das neue, die neue Gründung drunter gebaut mit dem Untergeschoss hat dann praktisch man musste das ja nicht ablassen, das Gebäude, sondern der Luftspalt, der noch entstand, der wurde dann praktisch verpresst mit hochtragenden, selbstverdichtenden Mörtel praktisch. Und dann hat man natürlich irgendwann das Gebäude wieder freigeschnitten. Man hat praktisch die Pfähle und die Streichbalken natürlich wieder zurückgebaut, recht aufwendig. Gebäude steht, hat also alles gut funktioniert. Und dann irgendwann kam die Schwedlerkuppe ran, die schwebte dann tatsächlich, dann war es eine Schweblerkuppe.
Schweblerkuppe, sehr schön.
Schwebende Kuppe, ja.
Für mich kommt ja da immer wieder raus. Also das ist ja so eine Sensibilisierung auch oder für mich auch ein bisschen Verständnis schaffen für Menschen, die davon vielleicht weniger Ahnung haben oder die immer nur sagen, dauert ja länger, was machen die denn da eigentlich und warum eigentlich? Also das dahinter zu versuchen zu verstehen oder dass da einfach Zeit, dass da wahnsinnig viel Ideen oder immer dieses Schlagwort, die haben gerechnet, ne? Also ja, mein Gott, was braucht denn Rechnen so lange, ne? Natürlich braucht's, weil da eine Verantwortung hintersteht, ne? Das Ding muss am Ende stehen und sicher sein.
Weil ganz, ganz viele Dinge in so eine Berechnung mit einbezogen werden müssen, ne? Insofern ist das manchmal für den Außenstehenden nicht wirklich greifbar. Warum dauern manchmal Dinge, wie sie dauern? Ne? Das macht ja keiner mit Absicht und aus wirtschaftlichen Aspekten schon gleich gar nicht. Ja? Da hat sowohl der Bauer als auch der spätere Nutzer natürlich andere Interessen. Bis hin, dass alle Baubeteiligten am Ende aller Tage natürlich auch Wirtschaftsunternehmen sind und auch andere Interessen haben. Aber es ist eben halt manchmal so, dass Dinge Zeit brauchen. Und gerade an so sensiblen Gebäuden und so markanten Stellen, wie eben halt, wie trage ich so eine Schwedlerkuppel wirklich dann für sich nochmal ab in einen neuen Untergrund, dass sie für sich dann an der Ort und Stelle bleiben kann. Ja, ich darunter aber die Auflage zum Beispiel zurückbaue und wieder neu aufbaue. Das ist schon eine anspruchsvolle Leistung, sowohl für den Architekten als auch für alle Ingenieurbüros, die da hinten im Teil dran rechnen. Also bis hin natürlich, last but not least, dass die ausführenden Gewerke das dann auch irgendwie fachgerecht umsetzen müssen. Ja, das ist schon.
Und für mich ist dann auch immer so, so klar, so ein, ihr habt im Bestand gebaut, das Thema Bauen im Bestand ist einfach ein großes Thema. Ja. Und ich glaube nicht, dass es ein Eitelkeitsthema ist, wenn man jetzt ein besonderes Gebäude hat, wenn man ein Industriedenkmal hat, sondern dass es eine Notwendigkeit, eine gesellschaftliche oder eine zukünftige Notwendigkeit, eine Verantwortung hat. Bei allem, was sicherlich dann da auch an Zeit, an Kosten nochmal neu justiert werden muss. Wenn du jetzt mal von diesem Projekt, von dem sehr imposanten Projekt wegdenkst, Bauen im Bestand, welche Rolle wird es für dich perspektivisch spielen?
Für mich persönlich perspektivisch war es schon immer eine große Rolle, weil ich bin schon, als ich ins Studium gegangen bin damals, war Bauen im Bestand und Bausubstanzerhaltung ein großes Schlagwort, was über uns allen irgendwie immer schwebt und uns auch in unseren Gedanken natürlich geprägt und in unserem Schaffen geprägt hat. Ich sag mal, aus Berliner Sicht, klar, viel Neubau, so eine Stadt verändert sich ständig, ja, ob schön oder nicht schön, sei mir jetzt dahingestellt, ne, aber auch Berlin hat ja viel Historie und das ist auch in Brandenburg. Wir haben viele Baudenkmäler, viele Kulturdenkmäler, bauliche, die es einfach gilt zu erhalten, um eben halt auch der Nachwelt, unseren Generationen danach auch nochmal zu zeigen, welche Geschichte steckt dahinter. Ja, das ist nicht nur eine Verantwortung, das ist ja zeithistorisch gesehen etwas, was man der Nachwelt erhalten muss, ne? Und insofern spielt für mich Bauen im Bestand und gerade eben halt auch mit dem Aspekt Denkmalschutzauflage ist ja nicht das erste, was ich in Potsdam gemacht habe. Auch allein für die Universität Potsdam. Damals Bauen im Bestand war auch ein großes Wort schon. Und ja, ich glaube, das wird auch in Zukunft weiter und immer mehr eine tragende Rolle einnehmen. Ja, gerade wo es geht, in sensibel mit dem Städtebaulichen umzugehen, ist es vielleicht manchmal doch lohnenswert zu sagen, okay, es kostet vielleicht mehr, ja, an die Aufgabe heranzugehen und auch die Umsetzung als ein Neubau. Aber ich finde es wunderschön, wenn man alte Gebäude erhalten kann, wenn man sie restaurieren kann, wenn das nicht nur etwas ist, was man Privatleuten zumuten will, sondern eben halt, ich glaube, da hat eben halt ein Land, eine Kommune eine Verantwortung, die nehmen sie ja auch wahr, ne? Aber es braucht eben halt auch immer Investoren mit Mut, die sagen so, ich mache das mal, ne? Und gehe da ran und dann, glaube ich, können da viele spannende Dinge noch entstehen in Zukunft.
Ich glaube auch diese Offenheit dafür, ich meine, du hast jetzt so ein paar Schlagworte genannt, die immer mal wieder bei mir auftauchen, auch in den anderen Podcast-Folgen. Mein Jüngst hatte ich die Brandenburgische Ingenieurkammer, die sagt, ja, wir nehmen es als viel zu selbstverständlich. Infrastruktur, Gebäude, das ist etwas, was uns umgibt. Das ist eben auch Baukultur und nicht irgendwie nur ein pathetischer Begriff, sondern einfach mal eine Substanz, die erhalten werden muss und die uns prägt, die unsere Zukunft prägt und wir kommen leider, muss ich sagen, zum Ende.
Alles
es gibt ein paar Bilder. Möchtest du noch unabhängig von deinem Schlusswort was sagen? Es wird auch noch Bilder geben, wenn man mir noch ein bisschen weiter auf anderen Kanälen folgt, weil natürlich so ein Podcast sicherlich nicht das Visuelle greift, aber es lohnt sich, mal nach dem Paradom Potsdam, Babelsberg zu gucken, nach dem Lokzirkus, von wo kommt er, wohin ist er gegangen. Und Stefan, zum Schluss. Stadt, Land, Bauen. Du hast jetzt die Chance, den Hörerinnen und Hörern etwas mitzugeben. Ein Statement, ein Wunsch.
Setzt euch aufs Fahrrad, Schaut euch einfach mal um, was dieses Bundesland zu bieten hat in Brandenburg, eines der größten Bundesländer. Und muss sagen, ob du jetzt nach Nord, Ost, West, Süd guckst, gibt es ganz wunderbare Gegenden in diesem Bundesland. Ich selber wünsche mir einfach, dass wir viel mehr noch und nicht nur unter Nachhaltigkeitsaspekten, sondern viel mehr auch unsere Verantwortung wahrnehmen mit Bauen. Ja, im innerstädtischen oder auch im ländlichen nicht architektonische Gebäude schaffen, die wie Fremdkörper in bestehenden Strukturen wirken, sondern da auch ein bisschen mehr über den Horizont hinaus gucken. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir noch mehr da reingucken, dass wir einfach auch was für die Nachwelt schaffen, was uns eigentlich unsere Generation davor verantwortungsvoll übergeben haben. So.
Sehr schön.
Ja.
Stefan, ich danke dir. Und also ich schwinge mich oft genug aufs Rad und du hast uns jetzt quasi mitgenommen.
Absolut. Ich genieße das selber mit dem Rad raus und bin schnell in Brandenburg und das ist, glaube ich, ganz egal, wo man hinfährt. Ob man in die Uckermark oder in den Spreewald fährt. Überall gibt es was sehr zu sehen.
Ich danke dir.
Gerne.
Das war eine neue Folge von Stadt, Land, Bauen, Brandenburg, der Podcast aus der Region für die Region. Konzept und Moderation Bettina Dessol, technische Beratung Benjamin Richter von Studio Lausche auf. Abonniert gern meinen Podcast und folgt mir für neue Bau- und Regionalgeschichten aus Brandenburg. Und wenn ihr Gast in meinem Podcast sein möchtet oder aber interessante Projekte kennt, die hier vorgestellt werden sollen, dann meldet euch bei mir. Mein Kontakt findet ihr in den Shownotes oder unter www.bau-kultur-raum.de. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.